The Pioneer Morning Briefing. Das Wort zum Sonntag mit Jörg Thaddäus.
Mein Name ist Jörg Thaddäus. Ich freue mich, Sie mit dem Wort zum Sonntag in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Sonntag, der 5. Juli. Kurz bevor es jetzt hier losgeht, möchte ich, dass Sie nochmal bitte auf das akustische Post-it gucken, das auf meiner Stirn klebt. Nach einem wirklich ganz famosen Auftritt in Hamburg sind wir mit diesem Podcast übermorgen, am kommenden Dienstag, in Heidelberg. Alle Infos dazu in den Shownotes. Das ist ganz schlecht gelaufen, würde mein Opa sagen, wie ich, sein Enkel, durch und durch unter amerikanischem Einfluss stehe. Es hat früh angefangen. Als ich 4,5 Jahre alt war, im Januar 1973, begann das deutsche Fernsehen, die Sesamstraße auszustrahlen. Ich war nicht nur begeistert, ich wollte dahin, wo diese anderen Kinder in großen Bussen sitzen, so völlig anders aussehen und durch eine Umgebung fahren, die so viel aufregender aussah als die Skyline von Dortmund-Lütchen-Dortmund. Ein paar Kilometer nördlich, in der Stadt Lünen, sang ein etwas älterer Junge im Kinderkirchenchor. Dieser Junge von damals durfte später im Leben für meine absoluten Helden ein Schlaflied singen. Max Rabe saß am Bett von Ernie und Bert.
Am Südpol sitzt ein Pinguin und schaut, ob sein Gletscher taut. Ein Zebra zählt seine Streifen konzentriert.
Max, ich glaube, ich werde schon müde.
Bis es müde wird. Kranichschwärme steigen auf und ziehen Richtung Meer.
Sehr schön.
Ein Eichhörnchen schaut darauf, voll Sehnsucht hinterher.
Als ich 8 war, eröffnete die erste McDonald's-Filiale in Dortmund. Ich quengelte so lange, bis mein Opa und meine Oma endlich mit mir dort waren. Sie aßen nichts, tranken nichts, beobachteten stattdessen angewidert, wie ich mich an einer Frikadelle auf einem Milchbrötchen entzückte. Passt doch nicht, geht doch nicht, süß und herzhaft, sagten die beiden, die aber in der Mitte ihres Linseneintopfs immer einen herausragenden Zuckerhügel aufhäuften. Zwischendurch sägte ich meinem Opa an den Nerven, wenn ich wieder bei Onkel Karl in Amerika anrufen wollte. Ich kannte den Mann gar nicht, aber ich wusste, er lebt in den USA. In meinem Mickey-Maus-Heft hatte ich gelesen, man könnte in Disneyland in Baumhäusern wohnen. Dieser Onkel Karl könnte das sicherlich möglich machen, denn er war ja in den USA, also in der Nähe von Disneyland. Mein Opa hat zu meinen penetrant vorgetragenen Bitten zuerst immer nichts gesagt. Irgendwann kam dann von ihm ein tiefer Zug aus der Zigarette und ein »Bist ruhig«. Wir würden nicht bei seinem Bruder in Milwaukee anrufen, wegen des teuren Telefonats, hieß es. Hätte ich das damals schon kapieren können, wäre auch ein anderer Grund möglich gewesen, wegen Weltgeschichte. Der ältere Bruder meines Opas hat für sich, seine Frau und den kleinen Sohn Karl Junior eine Schiffspassage beim Reisebüro Norddeutscher Lloyd gekauft. Er verließ Senftenberg in der Niederlausitz und kam nach Milwaukee. Im Dezember 1941 war Onkel Karl Elektrohändler in Milwaukee. Eine Stadt, die Jahrzehnte sozialdemokratisch regiert wurde. Onkel Karl war Bürger der Vereinigten Staaten, die von Präsident Franklin Roosevelt angeführt wurden. Sein jüngerer Bruder Erich, mein Opa, trug auf seinem feldgrauen Waffenrock der Wehrmacht ein Hakenkreuz und hörte, wie sein Führer Adolf Hitler im Dezember 1941 der neuen Heimat seines Bruders den Krieg erklärte und den Präsidenten der Vereinigten Staaten für verrückt erklärte.
Aber abgesehen davon kann ich von Herrn Roosevelt überhaupt nicht beleidigt werden, denn ich halte ihn genauso wie einst es Woodrow Wilson war ebenfalls für geisteskrank.
Keine 4 Jahre später wird dieser Mann als tablettenabhängiges Wrack seinem Leben in einem stinkenden Bunker in Berlin ein Ende setzen. Mein Opa liegt mit Splittern einer russischen Granate im Gesäß im Lazarett. Er trauert ganz sicher nicht um Hitler, aber er ist immer noch sauer auf seinen älteren Bruder. Fühlt sich im Stich gelassen, findet alles Amerikanische fürchterlich. Mein Opa ist mir ein toller Großvater. Er zeigt mir, wie man bügelt. Dabei singt er die Spottversion von Wehrmachtsliedern. Er wählt die Grünen, weil ich die Grünen gut finde. Aber bei Amerika kommen wir nicht zusammen. Die Beerdigung meines Opas ist unnötig steif. Als in der Trauerhalle sein Sarg hydraulisch herabgelassen wird, müssen mein Bruder und ich lachen. Denn die Musik ist so eigenartig, dass wir an Ralph denken müssen. Den Hund am Klavier der Muppets-Show, der immer seine braunen Ohren wirft, gerade dann, wenn er am Rhythmusgefühl von Fozzie Bear scheitert.
I got red
Fozzie, hold one second. Let me make one little change. Right? Okay, I'll sing.
Yes, sir.
Am 10. August 1986 bekommt der Anti-Amerikanismus bei mir erstmals eine Chance. Meine beste Freundin geht in die USA, nach Morristown, New Jersey. Meine Welt bricht zusammen, lässt sich aber wieder kleben. Sie kommt zum Glück zurück und ist unverändert meine beste Freundin bis heute. Ich lerne nicht aus den schlecht gelaunten Traktaten deutscher Emanzen, wie mitreißend weibliche Selbstbestimmtheit ist, sondern am Beispiel von Sally Albright. Die hat die großartige Drehbuchautorin Nora Ephron unter anderem in das Katz Deli in New York gesetzt. Da kommt sie, ohne zu kommen, um Harry Burns zu demonstrieren, wie sehr Frauen ihre Welt durchschauen und zu ihrem Vorteil zu manipulieren wissen.
Yes! 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 Oh! Oh, 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 God.
I'll have what she's having.
Harry und Sally von 1989, noch ein Klassiker aus den Vereinigten Staaten. Der Regisseur war der unvergleichliche Rob Reiner. Leider auch ein Name, der mir einfällt, wenn jemand bestreitet, Donald Trump wäre etwas anderes als ein charakterloser Scheißkerl. Nach Rob Reiners gewaltsamen Tod bezeichnete Trump ihn als geistesgestört, nur weil der Regisseur, wie so viele, ein erklärter Gegner von Trumps Politik war. Aber diese Vereinigten Staaten sind zu groß, die Einheimischen viel zu wunderbar verschieden, der Optimismus viel zu ortstypisch, als dass einem einzelnen orangefarbenen alten Mann im Weißen Haus alles einfach so überlassen werden dürfte. In 250 Jahren Geschichte der USA wird Donald Trump nicht mehr sein als eine hässliche Randnotiz. Ich durfte die atemberaubende Schönheit Hawaiis kennenlernen, das fast schon bizarr helle Licht in Santa Fe, die kreolischen Köstlichkeiten in New Orleans, den herzenswarmen Rezeptionisten Winston in einem Hotel auf dem Nob Hill in San Francisco oder Cindy Lovell, die sich über das Werk von Mark Twain aus miesen Lebensumständen in ein wohliges Auskommen als Twain-Expertin hochgeschuftet hat. Sie ist ein Twainiac. Mit ihr ist es selbst im nicht ganz so aufregenden Hannibal, Missouri höchst interessant, denn in der Stadt am Mississippi fiel Mark Twain, Tom Sawyer und Huckleberry Finn ein. 2011 wurde der Komiker Will Ferrell mit dem höchst angesehenen Mark Twain-Preis ausgezeichnet. Bei deutschen Preisverleihungen wünscht man sich, dem Dankesredner wäre vor der Verleihung ein krampflösendes Medikament gegeben worden. Bei Will Ferrell war das nicht nötig. Er nutzte die Auszeichnung, um von der Bühne mit der großen Klappe seiner Frau Vivica abzurechnen.
But I do have to say, sometimes you get a little lippy. Okay? You got a big mouth and you like to run it. And I'll tell you one thing and one thing only, okay? Tonight is my night, all right? I love you, but I'm really sick of that big mouth of yours, okay?
250 Jahre USA. Für viele Deutsche eine weitere Gelegenheit, um sich moralisch selbst zu erhöhen. Momentan suchen zwar alle in den vereinfachten Suchmaschinen nach ihren Verwandten, die im Dritten Reich aus voller Kehle Heil Hitler gerufen haben. Es darf aber nicht zu intensiv betrachtet werden, dass Jack aus Kentucky oder Tom aus Oregon in der Normandie aus dem Landungsboot springen mussten, um dem mörderischen deutschen Wahnsinn in Europa ein Ende zu machen. Auch wenn die Amerikaner unseren Vorfahren die Demokratie und ihr Dosenfleisch aufzwingen mussten, wir sind so oft mit dem Tuch über das Tafelsilber der westlichen Werte gegangen, dass den Amerikanern vom Funkeln schwummrig vor Augen werden muss. Bei uns hat es die soziologische Formel Gewalt erzeugt Gegengewalt sogar in die Popmusik geschafft. Ein Song namens Schunder die Ärzte 2006. Wir sind so schön weich geworden. Deutsche sind das Lauch der Welt und wollen selbst beim Elfmeterschießen dem Netz nicht mehr unnötig wehtun, schießen also lieber über das Tor. Nein, ihr Amerikaner habt kein so schönes Wort wie Achtsamkeit. Mindfulness ist doch nicht das Gleiche. Aber wenn Memme sein doch so herrlich ist, warum kenne ich dann so viele Frauen, die gerne mit John Dutton auf seiner Dutton Ranch in Montana in der Serie Yellowstone wohnen wollen? Der klärt auch den Überfall auf ein Schnellrestaurant mit der Waffe und beleidigt den Täter, bevor er tut, was er tun muss und den bewaffneten Geiselnehmer erschießt.
You think that's gonna save you, you fucking coward?
I'll fucking kill him! I swear to God, I'll fucking do it!
That's right, then you won't have anybody to hide behind, will you?
Im Vergleich zu John Dutton ist Markus Söder ein verschmuster Hippie. Denn der Cowboy aus dem tiefen Westen, den Kevin Costner so herrlich spielt, ist mindestens erzkonservativ. Es ließe sich sogar über den Begriff reaktionär diskutieren. Die vielen Waffen gehören zu den Hässlichkeiten dieses wunderschönen Landes, dieser oft super aussehenden Supermacht. Die Geschichte ist aber zum Glück nicht immer dann zu Ende, wenn die Waffe getötet hat. Wie bei der Tragödie, die der weiße Rassist Dylan Roof am 17. Juni 2015 über Charleston, North Carolina brachte. Er erschoss 6 Frauen und 3 Männer in ihrer Kirche. Dylan Roof wird nie mehr in Freiheit leben, höchstwahrscheinlich durch die Giftspritze sterben. Aber die Welt hat wieder einmal an einem amerikanischen Beispiel lernen können, wie tröstlich das Mitgefühl eines Menschen sein kann. Schwarze wurden erschossen, weil sie schwarz waren. Der schwarze Präsident Barack Obama kam nicht nur zur Trauerfeier, er hat gesungen. Nicht einfach so, weil man halt was singt. Er hat eine Hymne der Menschenrechtsaktivisten gesungen. Ein Lied, das Donald Trump wahrscheinlich inhaltlich gar nicht versteht. Erstaunliche Gnade. Amazing Grace.
That saved a wretch like me.
Wahrscheinlich müsste ich meinem Opa von Leuten erzählen, die ich in den USA kennenlernen durfte. Elizabeth Halloran aus Minnesota, die mir ein wirklich schockierendes Foto von sich in einem angeblich deutschen Aufzug gezeigt hat. Sie nennt es Milkmaiden Costume. Sie singt wunderschön, sie warnt davor, beim Aufräumen zu übertreiben, also allzu deutsch zu werden. Sie ist ein toller Mensch. Brenda Cecil aus Virginia, die mit mir genau an der Stelle im Pentagon ein Eis gegessen hat, die Russen als Ziel für ihre Interkontinentalraketen ausgesucht hatten. Brenda hat mir das Lied Giddy Up and Go Little Doggy vorgestellt und Iggy den Iguana betreut. Sie ist ein feiner Mensch. Lawrence L. Pierce aus Indiana, Erzkapitalist und belesener Millionär, der immer aus dem hässlichsten Thermobecher der westlichen Welt getrunken hat. Larry ist von deutschen Geschäftspartnern immer mal wieder übers Ohr gehauen worden. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, mich immer wieder in den Konfettiregen seiner Großzügigkeit zu stellen. Larry war ein wirklich guter Mensch. Es gibt so viele Leute, mit denen ich heute gerne das Ende der amerikanischen Nationalhymne verkorksen würde. Und zwar auf die Weise, wie es mir der wunderbare Don beigebracht hat. In the land of the free and the home of the gays. Schön, dass Sie Pioneer zuhören. Das Morning Briefing können Sie ab sofort auch in einem eigenen Channel auf YouTube hören. Wir freuen uns, wenn Sie uns dort abonnieren und uns ein Like dalassen. Auch diesen Link finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Vielen Dank, dass ich Sie in diesen Sonntag begleiten durfte. Ich wünsche Ihnen allen einen gelungenen Wochenstart. Sonne für Sie alle. Ihr Jörg Thaddeus.